Da gibt es noch eine kleine Überraschung, die ich jetzt im Titel nicht erwähne, aber ihr werdet schon sehen. Ja, wie ist es mit dem Gebet? Denken wir, also ich denke manchmal nicht immer gleich ans Gebet, wenn ich Probleme habe, dann denke ich eher praktisch. Und das Gebet, das setze ich manchmal, das fällt mir ehrlich gesagt erst ein, wenn es irgendwie nicht vorwärts geht. Und manchmal, offensichtlich fehlt mir da auch ein Stück Glauben, dass das Gebet wirklich etwas verändern kann oder das Wichtigste ist bei diesen Dingen, die ich zu lösen habe. Und besonders, wenn die Lösung nicht gleich offensichtlich ist oder ich im Umgang mit meinen Schwächen nicht weiterkomme oder gerade mal wieder reingetappt bin, dann kann ich den Mut verlieren, dass Gebet hier weiterhelfen kann. Und dann werde ich lahm im Gebet und verfasse lieber To-Do-Listen. Das gibt mir halt das Gefühl, alles im Griff zu haben. Kennt das auch jemand von euch? Bist du manchmal auch gebetsmüde oder bist du ein Gebetsheld? Was machst du, wenn es menschlich gesehen keine befriedigende Lösung gibt? Wenn du immer wieder mit den gleichen Schwächen oder Problemen zu kämpfen hast? Wenn dein Glaube schwindet oder schwindet dann dein Glaube, dass Gebet etwas Wichtiges ist, dass wir durch Gebet einfach etwas bewegen können? Oder schwindet vielleicht sogar das Vertrauen zu Gott, ob das Ganze vielleicht noch zu retten ist? Wirst du dann auch manchmal vage im Gebet und betest so immer allgemeiner, so, weil so ein bisschen diese innere Angst hat, oh, was ist, wenn das Gebet nicht erhört wird? Dann bleibe ich vielleicht lieber auf der sicheren Seite und bete allgemein. Und spürst du eine Verantwortung zum Gebet? Oder glaubst du, dass du eher nicht so der Typ Beter bist oder auch diese Gabe des Gebets eher nicht hast? Die provokative Frage lautet, wie ehrlich bist du zu dir selbst, wenn es ums Gebet geht? Die Bibel ist in dieser Hinsicht sehr ehrlich. Ich lese diesen Text aus 2. Mose 17, Vers 8 bis 13. Als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose befahl Josua: Wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seine Arme sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Ihr seht, es ist jetzt nicht die Luther-Übersetzung, aber ich finde sie sehr treffend, auch sehr lebendig für dieses Geschehen. Und was passiert hier eigentlich? Das Volk kommt an einen Punkt, wo es in Bedrängnis gerät. Es trifft auf einen schlimmen Feind, ja vielleicht den schlimmsten Feind, und wird angegriffen. Es ist Amalek. Wer waren nun die Amalekiter? Sie waren die Nachfahren Amaleks, ein Enkel von Esau. Sie waren ein wildes Nomadenvolk, das in der Wüstengegend am Toten Meer lebte. Die Amalekiter bestritten einen Teil ihres Lebensunterhaltes durch häufige Überfälle auf andere Siedlungen und durch ihre Kriegsbeute. Sie mordeten sogar aus Vergnügen. Und nun treffen die Israeliten auf die Amalekiter, sie betreten dieses Gebiet. Und das war natürlich für die Amalekiter eine super gute Gelegenheit, hier ihre Kasse aufzubessern und sich zu bereichern. Das war eine große Gefahr für Israel, weil ohne Ressourcen, ohne Mittel hätten sie als Volk schlecht überleben können. Nun ist Mose ja der Anführer hier. Gott hat ihn berufen, das Volk aus der Gefangenschaft herauszuführen. Wir erinnern uns, sie kommen aus Ägypten und es ist alles in diese Geschichte eingebettet. Und wie reagiert Mose? Er befiehlt Josua, mit dem Volk Israel in den Kampf zu ziehen. Erstmal eine gute Sache, in den Kampf ziehen. In diesem Abschnitt begegnen wir übrigens zum ersten Mal Josua. Mose eben setzt ihn hier als Anführer des Heeres gegen Amalek ein und Mose selbst nimmt aber nicht an den Kampfhandlungen teil. Er nimmt Aaron und Hur mit, um auf einen nahegelegenen Hügel zu gehen, von wo aus sie offensichtlich einen Ausblick hatten auf das Schlachtfeld und sahen, was unten geschah. Und sie gingen dort hinauf, um zu beten. Jetzt die menschliche Frage, sollte Mose nicht lieber mit den anderen in die Schlacht ziehen, nicht lieber die beiden Männer in den Kampf schicken, damit mehr Power ist für das Heer? Und zwei Männer eben, die könnten vielleicht in einer Schlacht schon entscheidend sein, gerade wenn es vielleicht eng wird. Aber Mose und seine zwei Begleiter ziehen nicht in die Schlacht. Sie ziehen sich zum Gebet zurück. Wir werden gleich sehen, dass sie trotzdem kämpfen. Mose erhebt den Stab und damit auch seine Hände. Das ist ein Zeichen für das Gebet. In Israel hebt man auch häufiger die Hände zum Gebet. Er betet also zu Gott. Und Gott, der stellt sich auch dazu, er lässt die Israeliten siegen. Und um klarzumachen, warum sie siegen, ob das Heer gerade so toll ist oder ob es Mose ist, kommt noch ein kleines Detail dazu. Mose hält den Stab hoch, dann gewinnt Israel die Oberhand. Aber wenn Mose eben seine Arme senkt, dann bekommen die Feinde die Oberhand. Der Kampf wird also nicht aufgrund des Geschicks der Soldaten entschieden, sondern aufgrund der Beharrlichkeit von Moses im Gebet. Nur gibt es da ein kleines Problem. Mose werden die Arme schwer und er lässt sie sinken, eigentlich ganz normal. Also man könnte sagen, er lässt nach, er wird gebetsmüde. Und nun bekommen aber die Amalekiter die Oberhand. Und jetzt wird es brenzlig für die Israeliten. Wie geht es nun weiter? Was würden wir denn tun in so einer Situation? Sollten jetzt Aaron und Hur runtergehen und die Kämpfer im Heer unterstützen, um vielleicht noch was zu bewirken, weil mehr Männer höhere Chancen auf einen Sieg bringen? Sollten sie einen Gebetsworkshop abhalten, wie man erhörlich beten lernt? Oder den Kampf aufgeben? Vielleicht gibt es auch fromme Erklärungen, dass Gott doch andere Pläne mit Israel hat. Oder vielleicht sollten sie sich mit Amalek arrangieren und versuchen, einfach so weiterzuleben. Was würdet denn ihr empfehlen in so einer Situation? In der Bibel lesen wir eben, die Lösung sieht anders aus. Aaron und Hur ergreifen die Initiative, jawohl, sie ergreifen die Initiative, aber auf eine ganz besondere Weise. machen es ihm so leicht wie möglich, seinen Auftrag zu erfüllen und tragen einen Teil der Last mit. Sie besorgen ihm eine Sitzgelegenheit und stützen seine Arme. Also sie bringen all ihr Wissen, ihr Mitgefühl mit, was ihm denn helfen könnte, diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist übrigens ein sehr ungewöhnliches Bild für einen Anführer. Unter einem Anführer stellen wir uns doch oft vor, er sollte eine mental und körperlich starke Person sein, die inspirierend ist und andere mitreißen kann. Also bei Mose sehen wir hier wenig davon. Aaron und Hur sehen Moses Schwäche und gehen darauf ein, aber sie stellen seine Berufung durch Gott nicht in Frage. Das ist hier das Besondere an dieser Stelle. Sie helfen ihm vielmehr, seine Berufung zu erfüllen und stützen ihn im Gebet. Das Stützen der Arme, das könnten wir auch als Bild für das gemeinsame Gebet und für die Fürbitte sehen. Und durch die Unterstützung, die Aaron und Hur hier für Mose sind, gewinnt das Heer. Der Kampf wird durch beharrliches gemeinsames Gebet und durch Fürbitte gewonnen. Jetzt kommt die Frage, wo liegt dein Amalek? Wer oder was sind deine Feinde, deine Schwierigkeiten, Probleme? Sind es vielleicht Gefühle der Unzulänglichkeit oder die Angst, nicht zu genügen? Verlangst du von dir, der Problemlöser zu sein, oder sind es Kämpfe, auch in schwierigen Situationen bei der Wahrheit zu bleiben? Oder ist es die Angst, übersehen zu werden? Wie reagierst du in solchen Situationen? Ziehst du dich mutlos zurück? Lügst du vielleicht sogar oder verheimlichst du, was du denkst und setzt eine fromme Maske auf? Oder hast du an dich den Anspruch, dich immer durchzusetzen? Wie kämpfst du? Kämpfst du alleine oder bringst du deine Probleme gemeinsam mit deinen Glaubensgeschwistern im Gebet vor Gott? Wenn dich deine Feinde, deine Schwächen und ungelösten Probleme heimsuchen, wie reagierst du dann? Betest du oder machst du vielleicht die nächste To-Do-Liste und kämpfst alleine weiter? Es gibt einen anderen Weg, den gemeinsamen Kampf im Glauben, der damit beginnt, dass wir im Gebet zusammenstehen. Wenn wir das tun, ändert das einiges. Es könnte sein, dass du den Mut fasst, dich mit deinen Schwächen zu zeigen und mit den Glaubensgeschwistern im Gebet vor Gott zu treten und gemeinsam um Hilfe, Befreiung und Heilung zu bitten. Immer wieder. Als Gemeinde brauchen wir nicht alleine zu kämpfen. Gott will, dass wir uns gegenseitig bestärken, dass wir beständig im Gebet zusammenstehen und unsere Anliegen gemeinsam immer wieder vor Gott bringen. Dass Gott uns immer wieder neue Hoffnung gibt. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott segnet in besonderer Weise unser gemeinsames und beharrliches Gebet. Dabei ist es wichtig, dass wir erkennen, unsere Möglichkeiten, meine Möglichkeit, unsere Grenzen, meine Grenzen, begrenzen nicht die Möglichkeiten Gottes. Wir brauchen keine Gebetshelden zu sein. Da, wo unsere Grenzen sind, ist es nicht das Ende. Wir können uns gegenseitig im Gebet unterstützen. Wenn wir das Gebet und die Kraft des gemeinsamen Kampfes ernst nehmen, dann sind die Gebetskreise vielleicht die am besten besuchten Veranstaltungen unserer Gemeinde. Wir haben dann Mut zum konkreten Beten, unsere Bitten vor Gott immer präziser zu formulieren. Und wenn wir das im Moment nicht schaffen, dann können das unsere Glaubensgeschwister für uns tun. Wir rechnen mit Gottes Eingreifen, weil er es versprochen hat. Wenn wir das Gebet, vor allem das Zusammenstehen im Gebet und in Fürbitte ernst nehmen, dann erfüllt sich sogar die Aufforderung in 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass oder in einer moderneren Übersetzung, hört nicht auf zu beten. Das haben sich übrigens die Gebetshäuser zum Ziel gemacht. Die haben das Ziel, dass 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer gebetet wird, und sie lösen sich dann dabei ab. Und wir wollen auch so ein 24-Stunden-Gebet einen Tag lang ausprobieren. Da haben wir letztes Jahr mal, hat der Jürgen schon darüber eben berichtet und den Termin uns weitergegeben. Und weil wir wissen, dass Gott unser Gebet ernst nimmt, und er nimmt es ernst, auch wenn wir das nicht selber beten können, sondern wenn ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester für uns beten, dann nimmt Gott das Gebet genauso ernst. Wenn wir das erkennen, dass wir gemeinsam stärker sind, dann nehmen wir die Verantwortung für unsere Geschwister im Gebet wahr, stützen und unterstützen sie im Gebet, weil wir wissen, dass wir gemeinsam füreinander einstehen und gemeinsam stark sind, auch und gerade im Gebet. Und nicht zuletzt stärken wir unseren inneren Kompass, weil nicht mehr die Gebetserhörung, sondern der gemeinsame geistliche Kampf im Mittelpunkt stehen. Weil wir wissen, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung ist und wir sie im gemeinsamen Gebet in der Fürbitte leisten können. Wir suchen uns dann vielleicht auch Gebetspartner, die mithelfen, beharrlich im Gebet zu bleiben, wenn es ein besonderes Problem gibt. Jetzt möchte ich euch auf eine kleine Fantasiereise mitnehmen. Stellen wir uns vor, wir würden das Gebet an die erste Stelle setzen und gemeinsam im Gebet füreinander und miteinander einstehen. Wie würde sich unser Gebetsleben verändern? Wie würde unser Miteinander in der Gemeinde aussehen? Würde sich da etwas ändern? Würde sich etwas im Hinblick auf unsere Kämpfe mit unseren Schwächen und Zweifeln ändern? Ich bete zum Schluss noch. Herr Jesus, du berufst uns zum Gebet, du berufst uns dazu, gemeinsam miteinander vor dich zu treten und füreinander einzustehen im Gebet. Danke, dass du uns siehst, egal wo wir sind, ob wir gerade stark sind oder gerade in schwierigen Zeiten. Herr, schenke uns den Mut, dass wir uns zeigen und gemeinsam vor dich treten im Gebet. Amen.